Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Das Wissen und die Unwissenheit, Teil 2. Wir hatten uns in unserem letzten Podcast gefragt, um die Begriffe Wissen und Unwissenheit überhaupt einordnen zu können, was wir unter Unwissenheit eigentlich verstehen, was wir mit diesem Wort meinen. Und wir waren, um uns dem zu nähern, zu den Wurzeln dieser Begriffe zurückgekehrt, zu der ursprünglichen Unterscheidung, die wir in den Mantren und damit in der Erfahrungswirklichkeit der vedischen Rishis finden. Wir hatten gesehen, dass Wissen und Unwissenheit, dass die Welten des Wissens und die Welten der Unwissenheit, wenn auch klar voneinander abgegrenzt, doch keinen grundlegenden Gegensatz bilden, dass Unwissenheit in ihrem Wesen eine Art Teilwissen, ein vom Ganzen getrenntes Wissen ist, und dass sie deshalb, im Gegensatz zum Wissen und den Welten des Wissens, offen für Irrtum und für eine Kraft ist, die wir allgemein als Falschheit bezeichnen. In den Upanishaden, die die Grundlage des späteren Vedanta bilden, verschiebt sich diese Wahrnehmung. Wir finden hier die Begriffe Vidya für Wissen und Avidya für Nichtwissen oder Unwissenheit. Diese Vidya, dieses Wissen, ist weiterhin, wie schon im Veda, das Wissen um die Wahrheit. Allerdings, der Begriff Wahrheit hat sich, für die Verfasser der Upanishaden, in einem entscheidenden Punkt verändert. Denn Wahrheit ist nun, und auch im späteren Vedanta, ausschließlich die eine grundlegende Wahrheit, die Wahrheit des einen, das Wissen um den einen. Und hier öffnet sich, zu Beginn möglicherweise noch unbemerkt, da von einer grundlegenderen spirituellen Erfahrung getragen, tatsächlich ein Graben. Auf der einen Seite Vidya, nur und ausschließlich das Wissen des einen, das Einheitsbewusstsein, und auf der anderen Seite Avidya, nur und ausschließlich das Wissen der vielen, die von dem alles einenden Bewusstsein der einen Wirklichkeit getrennt sind. In den Upanishaden wandelt sich die Wunderbarkeit, der Beziehungsreichtum der vielen Ebenen und Ausdrucksformen, der zahllosen Kräfte, Wesen und Schöpfungen des göttlichen oder göttlichen Bewusstseins, die die Veden in ihrer symbolhaften und für uns heute oft rätselhaften Sprache so lebendig und in mantrisch transformierender Kraft ausdrücken, in eine dem neuen Zeitgeist geschuldete, präzise, metaphysische, man könnte fast sagen mentale Sprache. Wir, die immer noch in diesem mentalen Zeitalter leben, verstehen diese Sprache besser und ziehen sie deshalb den alten, allzu mystisch erscheinenden Schriften vor. Doch wir verlieren dabei in gewisser Weise die Geschmeidigkeit, die Flexibilität, das eigentliche Mysterium all der komplexen und interagierenden Welten und Formen, die auf den verschiedenen Ebenen der Schöpfung existieren. Die Seher der Upanishaden selbst wussten noch um dieses Mysterium, diese vielschichtige Komplexität. Sie erklärten, dass der Mensch, der in der Unwissenheit lebt, wie ein Blinder durch die Welt wandert, wie ein Blinder, der von einem Blinden geführt wird. Und sie erklärten ebenso, dass der Mensch, der nur nach dem Wissen strebt, also nur nach dem Wissen des einen, des Selbstes, des Geistes, in eine noch blindere Dunkelheit schreitet als der, der sich in der Unwissenheit befindet. Und dass nur derjenige, der Brahman sowohl als Unwissenheit als auch als Wissen erkennt, der Brahman sowohl als das eine als auch als die vielen weiß, als Werden wie auch als Nichtwerden, durch die Unwissenheit und die Erfahrung der vielen die Grenzen des Todes überschreitet und durch das Wissen Unsterblichkeit besitzt. Und deshalb sagt die Upanishad noch zum Göttlichen: Du bist dieser alte Mann, du bist dieser Junge, dieses Mädchen, dieser Vogel, das Rote im Auge. Und nicht etwa, wie man es im späteren Vedanta im Verständnis von Maya als Illusion sagen würde, du scheinst all dies zu sein. Und so ist in den Upanishaden der Zustand des Werdens gegenüber dem Zustand des reinen Seins zwar nachrangig, aber es ist immer noch dieses Sein, das all dies, das die Schöpfung wird, und dass diese Schöpfung nicht nur irgendwie aus sich selbst als quasi etwas anderes hervorbringt. Obwohl also die Upanishaden die Grenze der wirklichen Trennung zwischen Wissen und Unwissenheit, zwischen den Welten des Wissens und den Welten der Unwissenheit nicht überschreiten, so bereiten sie diese dennoch vor. Machen sie in einem nächsten Schritt sozusagen zwingend. Denn die metaphysische Präzision der Seher der Upanishaden, in der die Ganzheitlichkeit so gerade noch sichtbar in den Hintergrund tritt, führt über das logische, analytische, dialektisch denkende Mental naturgemäß zu einem vollkommenen Verlust, zu einem vollkommenen Vergessen dieser Ganzheitlichkeit und damit zu einem fundamentalen Gegensatz, einem tatsächlich unüberbrückbaren Gegensatz zwischen dem Wissen des einen, Vidya, das allein wirkliches Wissen ist, und dem Wissen des vielen, dem Wissen um die vielen, Avidya, das Unwissenheit ist. Und wenn diese Avidya, diese Unwissenheit, eine für uns positive, also eine reale Form annimmt, dann nur deshalb, weil sie nicht ein reines Nichtwissen ist, sondern eine Kreation von Illusionen und Einbildungen, von tatsächlichen Unwirklichkeiten, die nur für unsere Wahrnehmung wirklich sind, von vorübergehend gültigen Falschheiten, Welten, Schöpfungen, die in Wirklichkeit überhaupt nicht existieren. Sicher, sie sind irgendwie da, wie ein Traum oder eine Halluzination, aber das war's dann auch. Sobald sich der Traum, die Halluzination auflöst, endet er, endet sie, als ob es sie nie gegeben hätte. Das eine ist nie zum Vielen geworden und kann auch nie zum Vielen werden. Das Selbst ist nie zu all diesen Daseinsformen geworden und kann auch nicht dazu werden. Brahman, das Höchste, hat sich nie manifestiert und kann in sich selbst auch keine wirkliche Welt manifestieren. Es gibt nur irgendein Mental oder irgendeine Ausdrucksform des Mentals, ein Etwas, das dem Namen und formlosen Einen irgendwelche Namen und Formen aufzwingt. Und weil dieses namenlose, formlose Eine allein wirklich ist, kann es auch keine wirklichen Formen oder irgendeine Vielfalt kreieren oder aus sich hervorbringen. Oder wenn es dies tut, dann nur vorübergehend. Eine vorübergehende Wirklichkeit, die wieder verschwindet und die, sobald sie von wahrem Wissen erleuchtet wird, ihre Unwirklichkeit offenbart. Wir selbst hatten diese extremen Schlussfolgerungen für uns bereits verworfen, hatten die ursprüngliche Wirklichkeit von Maya als das schöpferische Bewusstsein des einen und damit ihre wahre Natur bejaht. Dennoch wollen wir diese tiefgründigen Überlegungen nicht so einfach beiseite legen, wollen die Konsequenz, die Furchtlosigkeit, die kompromisslose, logische Schärfe dieser Spekulationen wertschätzen. Spekulationen, die in ihrem Ergebnis fast schon zwingend sind, solange wir die grundlegenden Annahmen als gegeben annehmen. Nämlich die eine und alleinige Wirklichkeit von Brahman und die Tatsache, dass unsere gewöhnlichen Vorstellungen über die Welt und uns selbst, über das, was wir sind, unvollkommen sind, von Unwissenheit geprägt und damit irreführend. Und diese Annahmen, diese Erkenntnisse sind ja durchaus richtig. Und solange wir die wahre Natur von Unwissenheit und Wissen nicht vollständig ergründet haben, solange wir nicht wirklich ausschließen können, dass diese beiden Pole unabhängige, ursprüngliche und damit gleichrangige Bewusstseinsmächte sind, solange können wir die Möglichkeit einer kosmischen Illusion nicht vollkommen ausschließen. Oder anders gesagt, wenn Unwissenheit die eigentliche, die tatsächliche Natur aller kosmischen Existenz wäre, wenn alles, was kosmisch, was Schöpfung ist, per se unwissend ist, der Unwissenheit unterliegt, dann ist unsere Erfahrung oder Wahrnehmung des Universums, also die Art und Weise, wie wir das Universum sehen, eine Einbildung, eine Illusion und unter Umständen nicht nur unsere Wahrnehmung, sondern das Universum, die Schöpfung als solche. Oder wenn wir das Ganze auf uns als Individuum, auf uns als Betrachter beziehen, wenn Unwissenheit eine ursprüngliche und ewige Macht des Bewusstseins ist und nicht nur ein Teil unserer Natur, dann ist es für uns, ist es für jedes Wesen im Universum unmöglich, die Wahrheit dieses Universums zu erkennen, selbst wenn es eine gäbe. Wir könnten nur dann zu einem wirklichen Wissen gelangen, wenn wir uns in, sozusagen, suprakosmische Ebenen erheben. Wenn wir über Mental und Denken hinausgehen, wenn wir alle Dinge wie jene sehen, die mit dem Ewigen eins geworden sind und in ihm wohnen, ungeboren und unberührt von allen kosmischen Strömungen und Bewegungen, selbst von den großen Zyklen von Schöpfung und Zerstörung, Auflösung der Schöpfung. All dies sind hohe, schöne Worte, die, wie tiefgründig und überzeugend sie auch klingen mögen, das eigentliche Problem, die Frage der ursprünglichen Natur von Wissen und Unwissenheit, nicht lösen können. Denn der dialektische Intellekt ist kein Seher. Er schaut nicht die hinter den Erscheinungen und Gedanken stehenden spirituellen Wahrheiten. Er spielt sozusagen mit Worten und abstrakten Ideen, als ob diese Wirklichkeiten wären und damit bindend, verbindlich. Man könnte sagen, dass der Intellekt sich ein Kleid oder eher ein Kettenhemd, eine Ritterrüstung umlegt, in der er dann vollkommen eingeschlossen ist und aus der er kaum noch herausschauen kann. Eine Rüstung, die sein Blickfeld so einschränkt, dass er die wesentlichen, und vor allem auch vollständigen, umfassenden Realitäten unseres Daseins buchstäblich aus dem Auge verliert. Und wenn wir das, was wir ein intellektuelles Statement, eine intellektuelle Aussage nennen, etwas genauer unter die Lupe nehmen, dann sehen wir, dass diese Aussage bereits in unserem Wesen angelegt ist, in unserer ganz besonderen Auswahl von Vorstellungen, Präferenzen, Temperament, Charakter, individueller Ausrichtung, in all dem, was wir als Individuum sind oder geworden sind. Anders gesagt, wenn wir eine intellektuelle Aussage treffen, wenn wir quasi unsere Intelligenz bemühen, dann rechtfertigen wir durch eine rationale und logische Begründung das, was schon in uns ist. Etwas, das bereits existiert. Unsere eigene persönliche Wahrnehmung und Sichtweise der Dinge. Und wenn wir behaupten, was die Menschen im Allgemeinen tun, dass unsere logische Vernunft, die Kette unserer Argumente und Abwägungen, uns erst zu diesem Punkt, zu dieser Wahrnehmung und Sichtweise führt, dass wir wirklich und tatsächlich objektiv sind, dann ist dies ein grundlegender Irrtum. Daraus folgt nun, dass unser vernunftgesteuertes Denken nur dann wirklich schlüssig, endgültig und wahr sein kann, wenn unsere Wahrnehmung, also das, worauf es beruht, eine wahre und vor allem ganzheitliche Schau ist. Und wenn wir dies auf unsere Frage, auf die Frage nach der wahren Natur von Wissen und Unwissenheit beziehen, dann bedeutet dies, dass wir die gesamte Natur unseres Bewusstseins, dass wir den Ursprung und den gesamten Umfang von dem, was wir im weitesten Sinne Mentalität nennen könnten, umfassend und grundlegend verstehen müssen. Wir müssen also, um es in einem Satz auszudrücken, tatsächlich sehen und wissen. Unser Intellekt kann uns dann helfen, diese Schau, dieses Wissen zu formulieren, quasi anzuordnen und in eine präzise Sprache zu bringen. Er kann dann, wie wir es eben formuliert haben, dieses Wissen, diese Schau vor uns selbst und vor anderen rechtfertigen. Aber wir dürfen ihn, diesen Intellekt, nicht zu unserem Führer machen und ihm erlauben, irgendeine Wahrheit auszuklammern oder gar auszuschließen, die nicht in sein Verstehen und seinen vergleichsweise engen, logischen Rahmen fällt. Wie gelangen wir nun zu dieser umfassenderen Schau? Wie können wir die Begriffe und Wirklichkeiten dessen, worum es uns heute geht, Wissen, Unwissenheit, Illusion, in ihrem eigentlichen Wesen erfassen? Die Antwort ist Bewusstsein. Denn sowohl Wissen als auch Unwissenheit oder Illusion sind Ergebnisse, quasi äußere Formen oder Erscheinungen von etwas, das darunter liegt, aus dem all diese, man könnte sagen, Blasen entspringen oder hervortreten. Und dieses Etwas bezeichnen wir mit eben diesem Wort, Bewusstsein. Wir müssen also, was immer dies auch sein mag, in unser Bewusstsein schauen und dort die eigentliche Natur von Wissen und Unwissenheit, von Illusion und Wirklichkeit und ihre eigentliche Beziehung zueinander erkennen und wissen. Was nun ist dieses sogenannte Bewusstsein? Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir in unserem Kontext den Begriff Bewusstsein verwenden? Wir hatten gesagt, dass das Sein, Being, der eigentliche Kern von allem ist. Das Zentrum, die Wahrheit aller Dinge, von allem, was existiert. Nun gibt es etwas, eine Art Medium, könnte man sagen, durch das wir Menschen, uns diesem Kern, diesem Sein nähern. Und genau dies können wir als Bewusstsein bezeichnen. Nun hat der Mensch als mentales, denkendes Wesen fast schon naturgemäß die Tendenz, Bewusstsein mit genau dem gleichzusetzen, was er selbst in der Evolution verkörpert, mit dem Mental. Dies aber ist ein grundlegender Irrtum. Denn wir bestehen aus vielen unterschiedlichen Ebenen, die selbst auf eine andere Weise bewusst sind. Leben und Körper, Unterbewusstsein und auch Unbewusstsein. Und wir tragen ein spirituelles Etwas, ein spirituelles Wesen in uns, das uns, wenn wir danach suchen und seinem Ruf folgen, in ein inneres, okkultes Bewusstsein und in ein sogenanntes Überbewusstsein führt. Wenn Bewusstsein tatsächlich mit dem Mental oder der mentalen Wirkweise identisch wäre, wenn also das grundlegende Bewusstsein aller Dinge oder in allen Dingen ein mentales Bewusstsein wäre, dann könnte die Basis unserer Existenz oder unserer Existenz überhaupt tatsächlich Unwissenheit oder Illusion sein. Denn das Mental, das ja so angelegt ist, das dazu geschaffen wurde, Wissen zu begrenzen und damit zu verdunkeln, bringt zwangsläufig Irrtum und Illusion aus sich hervor. Und wir könnten daraus sehr wohl den Schluss ziehen, dass das Mental, die mentale Wirkweise als solche, sozusagen die Matrix der Unwissenheit ist. Eine Matrix, die für unsere Wahrnehmung eine falsche Welt erschafft. Ein rein subjektives Bewusstseinsgebäude. Oder wir könnten sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir könnten sagen, dass das Mental eine Matrix, eine Art Filmprojektor ist, durch den eine ursprüngliche Illusion, Maya, oder eine ursprüngliche Unwissenheit, Avidya, ein irreales, vorübergehendes Universum an die Wand wirft. Ein Film, dessen Bilder keine tatsächliche Wirklichkeit besitzen. Dieses für ein reines, vom Leben abgetrenntes Mental sehr attraktives Szenario, denn es führt unmittelbar ins Nichtsein und damit in eine Art illusionäre Befreiung von den Herausforderungen der Welt, ist allerdings bei etwas genauerer Betrachtung nicht realistisch. Denn wir müssten dann eine Art kosmische Imagination, eine Art Illusionsbewusstsein postulieren, das sich der ewigen einen Wirklichkeit quasi auferlegt. Eine Art Mental oder ein Bewusstsein, das diese falschen oder illusionären Gebilde quasi aus dem Nichts erschafft und darin selbst zum Opfer dieser Gebilde wird, sich darin also selbst vergisst oder verliert. Und selbst wenn wir das Mental als eine Art Spiegel betrachten, in dem sich die ursprüngliche Illusion abbildet, was oft als Bild für eine angebliche Wirklichkeit der Dinge verwendet wird, dann bleibt der Ursprung dessen, was sich dort abbilden soll, bleibt der Ursprung des vermeintlich illusionären Bewusstseins ungeklärt und unerklärbar. Denn wie bei Lichtstrahlen, die sich im Wasser brechen und eine Vielzahl von Spiegelungen erzeugen, so wären auch die vielen Spiegelungen der universalen Objekte, Kräfte und Wesen in unserem Mental oder unserem Bewusstsein keine reinen Illusionen. Sie stammen aus etwas Wirklichem, aus der Sonne, dem Sonnenlicht, aus der Wahrheit, der einen Wirklichkeit. Wir halten also auch aus dieser Perspektive fest, dass die Vielfalt, die wir sehen oder wahrnehmen, dass dieses fragmentierte Universum, dass die Welt wirklich ist, einen wirklichen Ursprung hat. Was das Mental tut, ist, diese Wirklichkeit in falscher oder unvollkommener Weise zu übertragen. Und hier stehen wir nun vor einem weiteren Problem, mit dem wir uns etwas eingehender befassen müssen. Denn wenn wir sagen, dass es nur diese beiden Dinge gibt, die höchste Wirklichkeit und ein unwissendes Mental, dann haben wir wieder einen scheinbar unüberbrückbaren Graben, kommen wieder zu dem Punkt, an dem wir Unwissenheit als eine ursprüngliche Macht des Höchsten, Brahman, verstehen müssen und damit die Quelle, der Ursprung aller Dinge, als Avidya oder Maya. Maya wäre dann eine ewige Macht der Verschleierung, eine Verschleierung eben dieses Höchsten, des Brahman, der einen Wirklichkeit. Und mental wäre das unwissende Bewusstsein einer Seele, das Teil dieser Verschleierung, dieser Maya ist. Oder, anders ausgedrückt, Maya wäre die Macht des Höchsten, sich Name und Form aufzuerlegen und mental die Macht, diese Namen und Formen zu empfangen, wahrzunehmen und sie für Wirklichkeiten zu halten. Oder, wieder durch ein leicht anderes Prisma, Maya wäre die Macht des Höchsten, Illusionen zu kreieren, in dem Wissen, dass es Illusionen sind, und mental die Macht des Höchsten, Illusionen zu empfangen, wahrzunehmen und dabei zu vergessen, dass es Illusionen sind. All dies sind möglicherweise spannende Gedankenspiele. Wir vergessen dabei jedoch, dass Brahman, dass das Höchste, in seiner Selbstwahrnehmung eins ist. Und wenn es in dieser einen Selbstwahrnehmung diese beiden Pole, eine schöpferische Maya auf der einen und ein selbstvergessenes Mental auf der anderen Seite gibt, dann müssen diese Pole ein zweifaches Wirken oder ein zweifacher Zustand dieses einen Brahman sein. Zwei Bewusstseinszustände, die dieser Brahman aus sich selbst herausbringt und selbst ist. Ein Zustand von Wirklichkeit und ein Zustand von Illusion, ein Zustand von Unwissenheit und ein Zustand von Wissen, von Überbewusstsein. Die Intervention einer unwirklichen, illusionären Maya ist dann überhaupt nicht erforderlich. Denn beide Zustände sind wirklich, sind wirklicher Ausdruck der grenzenlosen Wirklichkeit. Und sie sind sogar ein zwingender, unvermeidlicher Ausdruck dieser einen Wirklichkeit. Denn der Begriff Grenzenlosigkeit selbst beinhaltet den grenzenlosen Ausdruck aller Möglichkeiten, auch den der freiwilligen Selbstbegrenzung und damit auch Zustände von Unwissenheit und Unbewusstsein. Und wenn wir uns an dieser Stelle daran erinnern, dass wir uns in einem ganz besonderen Experiment befinden, dem Experiment von Involution und Evolution, dann wird uns klar, dass diese Zustände hier im Universum auch absolut notwendig sind, dass sie als besondere Spielformen eines involvierten Bewusstseins, eines selbstbegrenzten Wissens in der Zeit vollkommen natürlich sind. Und es gibt noch einen anderen, sehr wesentlichen Aspekt, den wir bereits angedeutet haben, den wir aber an dieser Stelle noch einmal aufgreifen müssen, wenn wir die Wirklichkeit der Welt vollständig verstehen wollen. Denn die Dualität oder das Wechselspiel zwischen der höchsten Wirklichkeit auf der einen und dem unwissenden Mental auf der anderen Seite, das wir eben eingeordnet und erklärt haben, ist nicht die ganze, vollständige Wahrheit. Tatsächlich hat das Mental, wir hatten es schon kurz erwähnt, zwei Wirkweisen. Es ist eine Macht der Zerteilung und damit der Unwissenheit, aber es besitzt ebenfalls eine Ausdrucksmacht oder Ausdrucksfähigkeit für Wahrheit. Es öffnet seine durchaus weiten Räume sowohl für Avidya als auch für Vidya. Das Mental, auch wenn es in dem, was wir als Evolution erleben, von Unwissenheit ausgeht, sucht nach Wahrheit, trägt diesen unwiderstehlichen Impuls von Wahrheitssuche in sich. Und nicht nur das, diese Suche, diesen Drang, diesen Impuls, sondern auch die Wahrheitsfindung und die Wahrheitsschöpfung, die Kreation von Wahrheit. Sicher, das Mental kann uns nur Bilder oder abstrakte Vorstellungen dieser Wahrheit zeigen. Doch diese Bilder und Vorstellungen sind nichtsdestoweniger Spiegelungen, Gebilde von Wahrheit. Und diese Gebilde zeigen sich in ihrer wirklich konkreten, tatsächlich vollständigen Form in anderen Regionen, in einer tieferen Tiefe, auf einer höheren Höhe unseres Bewusstseins. Auch Materie und Leben, also die Ebenen, man könnte sagen, unterhalb des Mentals, bilden sich in eben diesem Mental nur unvollständig ab, als eine Art Symbol für etwas, das sie in ihrem eigentlichen Wesen dann tatsächlich sind. Und das, was jenseits des Mentals liegt, die Ebenen und Welten des Geistes, des Spirit, verkörpern das in einer machtvollen, lebendigen Weise, was das Mental, wenn es die entsprechenden Intuitionen empfängt, quasi als Bilderbuch schaut. Wir müssen also, um die wirkliche Wahrheit dieser Dinge und Ebenen zu erfahren, sowohl die Ebenen erforschen, uns mit den Ebenen identifizieren, die jenseits des Mentals liegen, als auch mit denen, die sich unterhalb von ihm befinden. Und am Ende, wenn wir das tiefe Geheimnis und die tatsächliche Wirklichkeit allen Daseins tatsächlich wissen wollen, müssen wir in die Wahrheit des höchsten Bewusstseins oder des Überbewusstseins treten. Und aus diesem Bewusstsein mental, supramental, Leben und Materie und auch das Unbewusstsein in all ihren Beziehungen zum Höchsten erfahren. Tatsächlich verändert dies, die Vereinigung aller Erfahrungen der höheren und niederen Ebenen in der einen allgegenwärtigen Wirklichkeit, alles. Selbst wenn uns die konkrete Einheitserfahrung fehlt, so können wir auch an dieser Stelle noch einmal festhalten, dass Existenz, Dasein immer eins ist. Dass hinter all der Vielfalt, hinter all den zahllosen Formen, Wesen und Kräften eine Einheit steht, die all dies stützt und regiert. Und dies gilt auch für die vermeintlich unvereinbaren Gegensätze, für all die Dualitäten, die unser Intellekt kreiert und die tatsächlich nichts anderes sind als unterschiedliche Aspekte der eigentlichen, ursprünglichen Wahrheit. Einheit und Vielheit, Einheit und Vielfalt etwa sind Pole einer einzigen Wirklichkeit. Das Viele, die Vielen, sind eine Vervielfältigung des einen Seins, des einen Bewusstseins, der einen Wonne. Wir hatten bereits gesehen, dass Leid nichts anderes ist als Wonne. Wonne, die so stark, so intensiv ist, dass das Instrument, der Empfänger, sie nicht ertragen kann. Und es ist deshalb kein Gegensatz zu Wonne, Ananda, sondern eine Form davon. Und Ähnliches gilt auch für das, was wir als Schwäche bezeichnen. Denn tatsächlich ist diese Schwäche ein ganz bestimmtes Wirken der einen göttlichen Willenskraft oder der einen kosmischen Energie. Sie ist ein Wille, eine Energie, die sich, aus welchem Grund auch immer, zurücknimmt, zurückhält, die das Maß dessen, was sie von ihrer Allmacht herausgibt, veräußerlicht, genau auf die bestehenden Verhältnisse und den besonderen Zweck, den es zu verwirklichen gilt, abstimmt. Auch hier gibt es also keinen Gegensatz, Schwäche auf der einen, Stärke auf der anderen Seite, sondern nur eine Kraft, eine Stärke, die sich in unterschiedlicher Form, in unterschiedlicher Intensität offenbart. Und deshalb, weil all diese Gegensätze in Wahrheit gar keine Gegensätze sind, können wir auch die beiden Pole von Wissen und Unwissenheit durch ein anderes, tieferes, vereinendes Prisma betrachten. Wir können sagen, dass Unwissenheit eine Macht des einen göttlichen Wissens, des einen göttlichen Willens ist, eine Macht der einen und wahren Maya, der Schöpferkraft, der Schöpfermacht des Höchsten. Sie, Unwissenheit, ist die Fähigkeit des einen Bewusstseins, sich zurückzunehmen, sich zurückzuhalten, zu ordnen und zu regulieren. Sie ist die Macht und die Fähigkeit des einen Bewusstseins, das Wirken seines absoluten Wissens dem, was geschieht oder zu geschehen hat, anzupassen. Wissen und Unwissenheit sind keineswegs Gegensätze oder widersprüchliche Wirkweisen. Sie sind Ausdrucksformen des einen Wissens und Willens, Ausdrucksformen, Mächte, die in ausgesprochen unterschiedlicher Weise wirken, die ihren eigenen Linien folgen, die sich verschieden ausarbeiten, die aber wesenhaft eins sind und die deshalb, und das ist für unser Verstehen und auch unsere Bewusstwerdungspraxis wichtig, ineinander übergehen können. Wesentlich für unsere gegenwärtigen Überlegungen ist jedoch, dass Unwissenheit und Wissen, das tatsächliche, grundlegende Wissen, keine gleichwertigen Partner sind, dass sie nicht auf einer Ebene stehen. Unwissenheit ist eine nachrangige Funktion von Wissen, ist die, so könnte man sagen, freiwillige Selbstbegrenzung eines Wissens, das allein ist. Und wenn wir von dieser Höhe, von diesem, man könnte sagen, Aussichtspunkt, nun über das große Ganze blicken, dann eröffnet sich uns noch einmal eine Gesamtschau, eine umfassende Wahrnehmung und ein ganzheitliches Verstehen der Welt, des Universums, allen Daseins durch das Prisma des Wissens. Wir sehen, dass die grundlegende Wirklichkeit Bewusstsein ist, Bewusstseinsmacht. Und wir sehen, dass diese Macht drei Zustände, drei Wirkweisen hat. Zum einen steht es hinter allem, es umarmt alles, ist in allem. Ein Bewusstsein, das ewig ist, universal, das seiner selbst immer vollständig bewusst ist. Ob in Einheit oder Vielheit oder in beiden gleichzeitig oder auch jenseits davon, in einem reinen Absoluten. Dieser Zustand, diese Wirkweise des Bewusstseins, ist sozusagen die Ganzheit, die Fülle des höchsten göttlichen Selbstwissens und des höchsten göttlichen Allwissens. Dann in einer weiteren Wahrnehmung sehen wir, wie dieses Bewusstsein quasi am anderen Ende, am anderen Pol, sich auf vermeintliche Gegensätze konzentriert. Auf Gegensätze in sich selbst, in seinem eigenen Ganzen. Und diese Konzentration erreicht sozusagen ihren Gipfel in dem, was uns als vollkommenes Unbewusstsein erscheint. Als eine Art schwarzes Loch, in dem sich Bewusstsein selbst verschluckt. Ein Loch, Unbewusstsein, das dennoch dynamisch und kreativ ist, das in gewisser Weise ein Universum aus sich hervorbringt. Und wir sehen und hatten schon herausgearbeitet, dass dieses Unbewusstsein, dieses vermeintliche schwarze Loch, nur eine oberflächliche Erscheinung ist und dass dahinter und durch es hindurch ein unfehlbares göttliches Wissen wirkt. Dazwischen, zwischen diesen beiden Polen, beobachten wir eine dritte, in gewisser Weise vermittelnde Wirkweise. Bewusstsein wirkt hier nicht in Allbewusstheit oder Selbstvergessenheit, sondern in teilweiser begrenzter Selbstwahrnehmung. Hängt also irgendwie dazwischen. Selbst wenn wir auch hier verstehen und im Auge behalten müssen, dass es immer das Allwissen ist, das unfehlbar durch diese Selbstbegrenztheit wirkt. Dieses Zwischenstadium nennen wir aus unserer menschlichen Perspektive Unwissenheit. Einfach deshalb, weil wir dies als Menschen so wahrnehmen, wenn unsere Seele das vollständige Selbstwissen zurückhält und unser Sehnen sich darüber erheben, daraus heraustreten will. Etwas neutraler, aus dem Blick des Bewusstseinswissenschaftlers sozusagen, ist es einfach eine freiwillige Selbstbegrenzung von Bewusstsein. Ein Zustand ohne jedes wertende Element. Der letzte Schritt, den wir nun noch gehen müssen, ist, den Ursprung dieser drei Zustände und Wirkweisen zu ergründen. Wir müssen entdecken und wissen, wie diese Zustände, diese Wirkweisen der einen Bewusstseinsmacht, wie Allbewusstsein, Unbewusstsein, begrenztes Bewusstsein zustande kommen und in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Wenn wir die Linien dieser scheinbar unabhängigen Bewusstseinsmächte, die Linien von Wissen und Unwissenheit, bis zu ihrem Ursprung verfolgen, dann könnten wir sagen, dass beide aus einem Absoluten stammen oder in einem Absoluten enden. Aber diese Erkenntnis hilft uns zunächst nicht wirklich weiter, lässt immer noch verschiedene Möglichkeiten zu. Wir könnten daraus schließen, dass die einzige, wirkliche Wahrheit die Wahrheit eben dieses überbewussten Absoluten ist. Und dass Wahrheit des Kosmos, Wahrheit von uns selbst als Individuum, selbst Wahrheit von Bewusstsein überhaupt nur eine Teilwahrheit ist. Eine Teilwahrheit, die immer mit einer Art Aura, einem Schleier, einem Schatten, einer Gegenwart von Unwissenheit umgeben ist. Es könnte sogar sein, dass in diesem überbewussten Absoluten Wissen und Unwissenheit quasi unverbunden nebeneinander stehen, als selbstständige Bewusstseinsmächte, die beide gleichermaßen an der Wurzel der kosmischen Schöpfung liegen und keine Brücke bilden. Ein manichäisches Prinzip von Licht und Dunkelheit, von Gut und Böse. Ein absolutes Wissen, das Wahrheit, Harmonie und Ordnung kreiert auf der einen ein absolutes Unbewusstsein, das die Basis für Einbildungen und Illusionen, für Disharmonie und Chaos bildet, auf der anderen Seite. Ein absolutes Gutes und ein absolutes Böses als Grundlage der universalen Schöpfung, die sich erst jenseits dieser Schöpfung, jenseits allen Daseins in einem absoluten Vereinen oder quasi auflösen, ist an diesem Punkt immer noch eine durchaus plausible Möglichkeit. Wir aber hatten uns, zumindest bisher, für eine andere Sichtweise entschieden. Wir hatten gesagt, dass Wissen und Unwissenheit, das Licht und der Schatten eines Bewusstseins sind, dass Unwissenheit mit einer Begrenzung oder Eingrenzung von Wissen beginnt und dass diese Begrenzung dann die Tür für die sekundären, die nachrangigen Phänomene von Irrtum und Illusion öffnet. Wir hatten gesagt, dass diese Möglichkeit von Irrtum und Illusion durch einen Sturz, einen Fall, ein Einrollen von Wissen in das materielle Unbewusstsein ihren Höhepunkt, quasi ihr volles Ausmaß erreicht, und dass dieser Fall, diese Involution, eine tiefere Bedeutung hat. Und wir hatten gesagt, dass sich das Wissen, das sich in der Materie fast vollkommen selbst vergessen hat, wieder entrollt, zusammen mit dem in der Evolution aus dem Unbewusstsein hervortretenden Bewusstsein. Und weil dies so ist, können wir sicher sein, dass die Unwissenheit, so vollständig und allumfassend sie auch scheinen mag, sich über ein zunächst begrenztes Wissen in die vollständige Wahrheit und Wirklichkeit des Daseins erheben wird, oder besser verwandeln wird, dass sich die kosmische Wahrheit von der kosmischen Unwissenheit befreien wird. Wir selbst, wir Menschen, sitzen dabei sozusagen in der ersten Reihe. Wir sind mittendrin, sind selbst Teil dieses Prozesses. Und wir können deshalb sehr schön beobachten, wie die Unwissenheit sich, auch in uns selbst, langsam vortastet, hin zum Licht, wie sie danach strebt, wie sie sich darauf vorbereitet, sich zu verwandeln, sich in das Licht, das Wissen zu verwandeln, das bereits in ihr selbst enthalten, in ihr selbst verborgen ist. Und wenn dieses Licht, dieses Wissen, wenn diese kosmische Wahrheit in ihrer wirklichen Essenz und in ihrer wirklichen Form hervortritt, dann wird sie sich als Essenz und Form der allgegenwärtigen einen Wirklichkeit offenbaren. Mit diesem Wissen in unserem Rucksack oder Reisegepäck wollen wir nun zur nächsten Station weiterziehen und dort dann noch einmal überprüfen, ob diese These denn auch wirklich zutrifft. Wir werden die Zusammensetzung unseres Oberflächenbewusstseins beleuchten und sehen, in welcher Beziehung es zu den Welten und Ebenen steht, die sich hinter ihm, oberhalb von ihm und unter ihm befinden. Denn nur auf diese Weise können wir den gesamten Bereich der Unwissenheit erfassen, können die Natur der Unwissenheit und ihre Wirkweisen vollständig verstehen. Und dann erfassen wir auch die Grenzen dieser Unwissenheit. Wir sehen und verstehen, was tatsächliches Wissen ist. Im höchsten und umfassendsten Sinne das ewige Selbst- und Weltwissen, das dem spirituellen Sein innewohnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast: Gedächtnis, Selbstbewusstsein und die Unwissenheit. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.